Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein amerikanischer Rockstar der 70er Jahre schreibt Jahrzehnte später sein Leben auf ein ganz persönlicher und ungeschönter Bericht, gerichtet an die eigene Tochter, die ihren Vater noch nie kennengelernt hat. Geschrieben hat diese Autobiografie aber kein Mick Jagger oder Bruce Springsteen, sondern der schwedische Schriftsteller Aris Fioretos. Er ist Autor verschiedener Romane, mehrsprachiger Übersetzer, Literaturwissenschaftler und er erzählt nun in seinem neuen Roman die Geschichte von Tim Mittler. Die dünnen Götter heißt das Buch auf Deutsch. Gestern war die Buchpremiere in der Akademie der Künste hier in Berlin und deshalb ist Aris Fioretos jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Herr Fioretos.
Ich grüße, danke schön.
Ich habe gedacht, wenn wir über einen Rockstar sprechen und Musik in Ihrem Roman, dann sollten wir auch erstmal kurz reinhören, wovon dieses Buch eigentlich vielleicht auch handelt. Das war die Band Television, Aris Fioretos. Was ist das für ein Song? Was für eine Bedeutung hat er für diesen Roman?
Das ist die Nationalhymne des Romans, Venus. die zweite Spur auf dem ersten Album von Television, Marquee Moon. Und da findet sich unter anderem auch der das Motto fürs Buch dann liefert. Und wo über die Dünnheit zwischen Knochen und Haut gesprochen wird. Das Buch ist ja, Sie haben es ja schon erwähnt, so etwas wie ein Lebensbericht eines alternden Rockstars, der im fortgeschrittenen Alter von 66 eben 20 Briefe an seine unbekannte Tochter schreibt. Und ich wollte damit auch ein wenig für mich selber erkundigen, wie wird man als Künstler eigentlich alt? Vor allem dann auch in einer Branche, in einer Kulturäußerung, die praktisch nur die Jugend feiert. Wie kann man da mit einer gewissen Art von Selbstwürde und Erhaltbarkeit dann altern, seine Neugier, seine Verletzlichkeit nicht verlieren? Darum geht es im Buch.
Aber schauen wir uns erstmal den Helden an. Das ist ja, der hat ja einiges gemeinsam mit dem Sänger tatsächlich auch von Television. Beide sind in Delaware aufgewachsen, an der Ostküste der USA. Es gibt auch einen Zwillingsbruder. War der also auch tatsächlich das Vorbild für diesen Erzähler?
Die Inspiration, würde ich sagen. Es ist ja kein biografischer Roman. Es ist auch kein historischer Roman. Ich habe vielleicht 2-3% aus seiner Vita genommen und dann die in eine Person verteilt, die eigentlich hauptsächlich natürlich aus Fiktion besteht. Aber in der Tat, Tom Verlaine oder Tom Miller, wie er getauft wurde, ist 1949 in Delaware geboren und hatte in der Tat auch einen Zwillingbruder. Ich habe selber keinen Zwillingbruder, aber die Idee, dass es jemanden gibt in einem Leben, mit dem man fast per Funk oder medial irgendwie in Verbindung sich befindet, die ist immer reizend für mich gewesen. Und ich wollte auch ausloten, wie versteht man sich sozusagen ohne Worte mit einem anderen Menschen. In diesem Falle ist es ein Bruder, was auch der Fall war im Leben von Tom Verlaine, der leider vor 1,5 Jahren gestorben ist. Gab es auch einen Bruder, der von einer Überdosis dann 84 gestorben ist. Und er ist in meinem Buch praktisch das Gegenteil des Erzählers und des Helden des Buches. Er ist draufgängerisch, sehr an Ausleben und Erleben interessiert, währenddessen meine Hauptfigur eher introvert ist, das Pendant dazu.
Und dem geht es ja auch gar nicht eigentlich um dieses klischeehafte, ich will mich ausleben als Rockstar, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, sondern der sucht ja tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sowas wie Erleuchtung oder wie würden Sie das beschreiben?
So würde ich das sehen. Danke, dass Sie das bemerkt haben. In der Tat, ich wollte wirklich vermeiden, ein Buch, noch ein Buch über die Rockkultur schreiben, wo es vor allem um Rausch geht. Ich möchte wahrlich auch nicht verneinen, dass es so etwas gibt. Die Ekstase ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil der Rockmusik. Die Ausdehnung in die Horizontale, die fast dionysische Praxis des Auslebens, das gehört zur Rockmusik. Aber es gibt auch die Vertikale, das Apollinische, wenn man so will, wo man versucht, eine Verbindung zu den vielleicht Göttern oben, aber auch zu den eher ktonischen Göttern unten zu erzeugen versucht und mit Hilfe von Musik. Und ich glaube, wenn man das in Literatur übersetzt, wäre das Erstere, das Ausleben, das Horizontale eher mit der Handlung verbunden, diese Vorwärtsbewegung. Währenddessen die Vertikale so etwas wie das Innehalten ist, der Versuch, sozusagen Zeit in sich selber, also innerlich auszudehnen. Und mein Held versucht, diese beiden Praxen dann in Musik umzusetzen.
Und da haben wir noch so ein kleines Musikstückchen, weil er findet er eigentlich erst relativ spät zur Musik, aber dann hat er doch so eine Art Erweckungserlebnis. Zwar eine Platte, die im Zimmer seines Bruders läuft. Was ist das für ein Song, Aris Fioretus? Was löst er aus, vor allem in Ihrem Erzähler?
Das Lied heißt Fire Engine, The 13th Floor Elevators, berühmtes Gesang aus den 60er Jahren, wo es um das Löschen eines Feuers und vielleicht auch die Unfähigkeit, dieses Feuers auszulöschen, geht. Und wenn man so will, ist das übertragen jetzt auf den Roman, die Idee, wie hütig dieses Feuerchen, das notwendig ist, um Kunst zu machen, über die Jahre hinweg. Die Rockmusik hat jetzt inzwischen 60, 70 Jahren auf dem Buckel. Und in manchen Fällen, finde ich, sind die Vertreter, die älter geworden sind, nicht unbedingt so spannend, an ihnen fehlt vielleicht auch eine gewisse Neugier, sie wiederholen sich. Und mein Held versucht eigentlich das Gegenteil zu machen, sich immer neu zu entwickeln, sich zu verändern und mit dieser Neugier dann weiter verletzlich zu bleiben. Das ist kein einfaches Unternehmen und er lernt dann auch sehr viel später als vielleicht erwünscht, dass man alles, was im Leben passiert, nicht der Kunst unterordnen kann. Es gibt drei Liebesgeschichten und mit der dritten Frau dann im Buch fällt der Groschen dann dahin, wo er hin sollte. Und er versucht, sein Leben umzukrempeln. Also eigentlich praktisch das zu tun, was pathetisch gesprochen Rilke schon vor 100 Jahren sagte, du musst dein Leben ändern.
Aber Sie zeigen ja auch gerade am Anfang seiner Karriere, was für ein armseliges Leben das oft ist, wie viel Dreck da in den Wohnungen ist und wie verloren diese jungen Leute da auf der Suche nach etwas sind. Wie haben Sie da recherchiert und sich in diese Zeit reingebeamt?
Ich bin ja etwas jünger als der Held, genau genommen 11 Jahre, aber ich habe schon auch die 70er Jahre einigermaßen bewusst miterlebt. Und in Amerika, ich habe ja auch New York zum ersten Mal 78 besucht, in den 70er Jahren gerade herrschte eigentlich Depression, Ölkrise, Vietnamkrieg ging nicht so, wie er wollte. Das war für künstlerisch interessierten Leute eigentlich ein Paradies. So viel wurde von denen nicht erwartet und man konnte auch mit wenigen Dollar in der Tasche um die Runden kommen. Es war auch, und das ist vor allem, finde ich, spannend, eine Zeit, wo man versucht hatte, und da ist vielleicht der größte Beispiel, der berühmteste Beispiel, Patti Smith, die Zeit, wo man Lyrik, Poesie mit Rock verbinden versuchte.
Ihr Held schreibt ja auch am Anfang, er veröffentlicht sogar ein Band mit Lyrik.
Genau, mit einer Frau, die vielleicht ähnliche Züge wie die von Patti Smith trägt. Und das ist in der Tat eine Kultur, ein Biotop, ein Soziotop, woraus sehr viel Gutes entstanden ist.
Und musikalisch ist das ja noch immer so eine Sehnsuchtszeit auch, oder? Da ist ja vieles eigentlich, finde ich, schon auch unerreicht, was da so produziert worden ist.
Ich bin ganz Ihrer Meinung.
Haben Sie denn da viel so Musik gehört bei der Arbeit?
Ja, ich bin ja, also als junger Mensch war ich mit meinem besten Freund damals der erste Punker meiner Heimatstadt.
Und wirklich?
Ja.
So elegant, wie Sie heute gekleidet sind, kann man sich das schwer vorstellen.
Ja. Und das war wirklich so Erweckungserlebnisse, die ich damals hatte. Das glaube ich, ist bei vielen anderen ähnlich. Die Musik führt dann zu weiteren Entdeckungen. Und in meinem Fall war es in der Tat die erste Single von Television, die im Herbst 75 im schwedischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Little Johnny Jewel hieß die Single. Und die machte das Fabelhafte und Unerhörte. Der Gesang lief auf der zweiten Seite weiter. Ich meine, das tut man eigentlich nicht, wenn man kommerziellen Erfolg haben möchte. Und da fiel mir ein, also Musik kann so viel sein und vielleicht umgesetzt auch Literatur kann so viel sein, was ich noch nicht kenne, aber was ich sehr gern erforschen möchte.
Und Sie scheinen ja eh Spaß am Erforschen anderer Welten zu haben, denn ich dachte wieder, weil ich habe hier sehr oft Romane, die autofiktional sind und das ist ein Riesenthema. Das scheint Sie ja gar nicht zu interessieren. Sie schreiben aus der Sicht schwangerer Frauen. Jetzt haben Sie sich in einen Rockstar hineinversetzt, den man vielleicht gern gewesen wäre als Jugendlicher, aber das sind Sie ja nun mal nicht. Was reizt Sie daran, so wirklich jemand anderer sein zu wollen?
Ja, das Selbsterlebt in meinen Büchern ist kein Rollator, sondern eine Trampoline. Ich will aus der Haut heraus. Warum das so ist, wer weiß. Ich meine, Pathologien muss man nicht immer kennen. Man kann sie produktiv umsetzen. Aber ich glaube, es geht mir darum, das Andersartige zu erfahren. Mich reizt es zu lernen, wie andere Welten aussehen, wie Beobachtungen, andere Gefühle, die ich selber nicht gemacht habe, Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, aussehen könnten. Ich lerne sehr viel mehr über die Welt dadurch. Manche würden das vielleicht Cultural Appropriation nennen. Ich wage zu bezweifeln, dass es darum geht. Es geht um das, wofür Kunst praktisch immer steht, eine Art von Empathie. Man wiegelt sich hinein in andere Leben und versucht, die Welt dadurch auszuloten.
Und konnten Sie denn Ihre Leitfrage, wie ist es, alt zu werden als Künstler, irgendwie beantworten?
Vielleicht. Das Buch endet ja, glaube ich, verhoffnungsvoll, aber nicht unbedingt so, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Antwort auf Ihre Frage.
Aris Fioretos, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und dass Sie hier waren. Dankeschön.
Danke auch.
Und der Roman Die dünnen Götter ist beim Hansa Verlag erschienen, aus dem Schwedischen übersetzt hat das Buch Paul Berf. Es hat 528 Seiten und kostet 34 €.